Down, set, short.
Wir haben ein paar News aufzuholen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, es ist viel passiert in Sachen Coaching-Karussell und wir besprechen jetzt die News, die in den letzten Tagen so reingeflattert sind. Wir fangen an mit, also wir haben drei Headcoach-Veränderungen zu besprechen. Zwei Teams haben schon einen neuen Headcoach gefunden. Das eine davon sind die Tennessee Titans, denn die haben Ex-New York Jets-Headcoach, Ex-49ers-Defensive-Coordinator Robert Saleh verpflichtet.
Ich würde die Frage an dich gerne einmal drehen. Nicht, ist es eine gute Verpflichtung für die Titans, sondern ist es eine gute Entscheidung von Robert Saleh, diesen Posten zu nehmen?
Ich verstehe nicht so ganz, warum er sich das wieder, in Klammern wieder, antut.
Das ist genau der Punkt. Warum wieder? Warum wieder ein Team, wo wir alle eigentlich wissen, Owner-Situation ist nicht gut, wo wir alle wissen, die Offense ist nicht, du hast nicht im Ansatz eine etablierte Offense. Ja, im Gegensatz, ich meine, der Unterschied zu dem Jets-Posten damals war, die hatten zwar keinen Quarterback, aber halt einen super hohen Pick. Mit dem haben sie Zach Wilson dann gedraftet in dem Jahr, als sie Saleh geholt haben. Sprich, ein junger Quarterback, den du formen und entwickeln musst.
Ja.
Warum macht er nochmal das Gleiche?
Ja, das verstehe ich auch nicht so richtig. Ich finde es gut, also für die Titans halte ich das für eine gute Entscheidung und auch für einen guten Schritt, weil ich davon überzeugt bin, dass Robert Saleh ein besserer Headcoach ist, als das bei den Jets den Eindruck gemacht hat. Und wenn man in der Nachbetrachtung draufschaut, dann war der Job, den er bei den Jets gemacht hat, ja gar nicht so verkehrt und wurde in meinen Augen, haben wir viel drüber gesprochen, auch völlig verfrüht, völlig überhastet entlassen. Weil wir haben auch gesehen, wie die Defense-Performance danach komplett in den Keller gegangen ist, eingestürzt ist eigentlich und ja, mit den Jets zweimal hintereinander 7 Siege zu holen, ist jetzt auch nicht selbstverständlich, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die erwünschte Entwicklung war, aber ja, danach hat man gesehen, dass da wohl mehr im Argen liegt. Ich glaube schon, auch so wie ich ihn wahrnehme, dass er ein herausragender Defensive Coach ist, dass er ein guter Head Coach sein kann, aber ja, es ist halt die Frage, warum er sich nochmal so eine komplizierte Situation zumutet.
Und ich würde auch, also um es da mal die andere Perspektive anzugucken, also ja, ich glaube, Saleh kann genau der CEO-Leader-Typ sein, den die vielleicht brauchen, was einfach diese Franchise wieder kompetitiv machen angeht. Ich würde aber gleichzeitig auch sagen, Saleh für mich ist ein Coach, der jetzt defensiv, was das Scheme angeht, nicht diesen wahnsinnigen Vorteil mitbringt. Also das ist jetzt kein Brian Flores, Jesse Minter-Typ, wo ich sage, du siehst bei denen, die holen sehr viel aus weniger raus oder die haben einen Plan, wie du schematisch irgendwie einen Edge hast. Das finde ich bei Saleh nicht unbedingt
schematisch
der Fall.
Nicht, aber er hat offensichtlich eine sehr gut gecoachte Defense.
Genau.
Viel aus wenig holen haben wir jetzt in mehreren Spielen bei den 49ers gesehen, nachdem sich da die halbe Defense verletzt hat. Ne?
Also, wobei die in der zweiten Saison halt auch wirklich eine Bottom-3-Defense nach eigentlich allen Stats waren. Also ja, aber die Defense war ja nicht gut. Ich finde, da hat er teilweise vielleicht auch ein bisschen mehr Credit gekriegt. Sie haben natürlich
also
viele Leute verloren.
Über den ganzen Stretch gesehen schon, aber in einzelnen Spielen, auch wenn es drauf ankam, gemessen daran, was er individuell zur Verfügung hatte, war das schon nicht so verkehrt.
Auf den Punkt, glaube ich, da würde ich auch gar nicht zu viel drauf gehen, weil letztlich er ist nicht als Defensive Coordinator, sondern als Headcoach geholt worden. Der Kritikpunkt für mich wäre hier, die wichtigste Aufgabe ist es ja eben, den Second-Year-Quarterback zu entwickeln, Cam Ward zu entwickeln. Sprich, Saleh wird, was in meinen Augen die wichtigste Aufgabe seines neuen Headcoach-Postens angeht, komplett von seinem Offensive Coordinator abhängig sein, den er jetzt holt. Und wenn der gut ist, kann er da Cam Ward keine Stabilität gewährleisten, weil dann ist der Offensive Coordinator wahrscheinlich weg nach einem Jahr oder zwei. Das ist so für mich aus Titans Sicht die andere Seite der Medaille. Wie gesagt, CEO, Leader, das ganze Thema, glaube ich, bist du mit Saleh an einer sehr guten Adresse. Für mich wäre das, ich hätte Saleh lieber als Headcoach bei einem Team gesehen mit einer etablierten Quarterback-Situation.
100%. Generell irgendwie mit ein paar mehr Säulen mit einer besseren Grundvoraussetzung, was den Roster angeht, weil wir haben ja in den letzten Wochen auch viel über die Attraktivität der einzelnen Teams gesprochen, die jetzt auf Suche sind, auf Headcoach-Suche sind. Da war die Titans bei uns beiden jetzt nicht besonders hoch, weil du einfach extrem viele Baustellen hast. Natürlich ein bisschen junges Talent, deswegen waren sie bei uns beiden jetzt auch nicht auf dem letzten Platz. Du hast gerade in der Offense durchaus Talent, du hast schon eine O-Line, mit der man arbeiten kann, wo auch viel investiert wurde. Aber so richtige, also so Elite-Playmaker findest du nicht unbedingt, außer vielleicht Jeffrey Simmons auf der defensiven Seite. Generell, das halte ich für ein spannendes Thema jetzt für die Offseason und dann die nächste Saison, wie er die Defense umbaut, weil die Front könnte ich mir schon vorstellen. Also eine Robert Saleh Front rum, um Jeffrey Simmons herum aufgebaut mit einem Tavondre Sweat, der sich gut entwickelt hat. Das kann ich mir schon durchaus gut vorstellen, aber da sind so viele Baustellen, das ist schon wieder ein so weiter Weg, um dann auch letztendlich, und darauf kommt es an, Resultate zu liefern. Der Weg ist so weit bei den Titans und das war bei den Jets auch, deswegen hatte ich mir auch für Robert Saleh eher gewünscht, nimm halt einen dieser Jobs, wo die Garantie auf zumindest ein paar mehr Siege irgendwie höher ist als jetzt bei einem Team wie den Titans.
Das ist also ein bisschen, worauf ich auch gelandet bin. Ich glaube, es ist kein schlechtes Hire. Robert Saleh kann auch erfolgreich sein bei diesem Team. Ich hätte mir
aus Titans-Sicht finde ich das alles andere als schlecht, nur aus seiner halt.
Ich hätte mir aus seiner Sicht hätte ich gedacht, er macht eher was schon eine ganze Ecke anders ist als die Jets-Situation. Und das ist nicht eine ganze Ecke anders als die Jets-Situation. Und aus Titans-Sicht hätte ich halt vielleicht noch mehr. Ich hätte, glaube ich, einfach noch lieber gesehen, dass die einen offensiven Coach holen, der langfristig mit Cam Ward arbeitet. Und vielleicht, Saleh wird einen tollen Plan haben, das ist ja auch alles, was berichtet wurde. Natürlich wird das jetzt berichtet, dass Saleh in den Interviews dann mit den Titans einen sehr detaillierten Plan hatte, was er mit Cam Ward machen will, wie er die Offense entwickeln will. Der wird denen natürlich auch Leute vorgestellt haben, den und den und den will ich holen als meine Offensive Coordinator, Quarterbacks Coach und so weiter. Natürlich wird der einen Plan haben. Ich hätte es, glaube ich, lieber gesehen, wenn die Titans den Mut gehabt hätten. So ein bisschen wie das, was ich mir auch bei den Raiders erhoffe, die höchstwahrscheinlich mit dem Nummer 1-Pick Fernando Mendoza draften werden, ihren nächsten Quarterback, dass du dann diese Ära versuchst, mit einem offensiven Headcoach einzuleiten und langfristige Stabilität, was das angeht, zu haben.
Das haben auch nicht die Miami Dolphins gemacht. Die hatten gerade einen offensiven Headcoach und es hat zumindest nicht so funktioniert, wie sie sich's vorgestellt haben. Deswegen gehen sie jetzt in die andere Richtung und holen einen defensiven Coach, nämlich den Ex-Defensive Coordinator der Green Bay Packers mit Jeff Hafley, der seinen ersten NFL-Headcoaching-Job übernimmt, aber er war zumindest schon mal auf College-Level-Headcoach.
Genau, Boston College hat da, ja, schon auch erfolgreich gewesen, doch, würde ich schon sagen, vielleicht jetzt Bäume ausgerissen.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was der Anspruch von Boston College ist.
Ja, genau.
Ich habe mir jetzt die Zahlen so ein bisschen angeguckt und wie sie performt haben. Das war halt, also ja, von Bäumen kann man hier nicht sprechen, die da rausgerissen wurden.
Nee.
Maximal kleine Gänseblümchen.
Ich meine, es ist Boston College. Wir reden jetzt hier nicht über Alabama oder irgendwas in der Richtung. Die waren unter Hafley. Ich glaube, er hat sie von er hat sie jetzt nicht signifikant nach vorne gebracht. Ich glaube, sie hatten eine Winning-Season oder zwei.
Es waren am Ende, ich glaube, 22 Siege, 26 Niederlagen.
Also ja, genau, so in der Richtung. Genau, ich meine, man muss jetzt da auch sagen, die haben jetzt die letzten beiden Jahre dann einen, vor allem jetzt vergangene Saison, nochmal einen deutlichen Rückschritt gemacht. Also diese Saison nur zwei Spiele gewonnen. Da kann man vielleicht schon argumentieren, Hafley hat da ein paar gute Dinge auch gemacht mit natürlich beschränkten Mitteln. Es ist für mich aber ehrlicherweise, ich finde, er und Saleh und diese beiden Hires kannst du so ein bisschen in einen Topf packen. Das sind beides Defensive Coaches, die beide eine gute Defensive Line brauchen. Guckt euch die Packers Defense an. Die war nach der Micah Parsons-Verletzung nicht gut und im Jahr davor, in Hafleys erstem Jahr, waren die gut, weil sie viele Turnover hatten. Down for down. Wir hatten einen Fan geschrieben, so nach dem Motto, naja, wird aber schon natürlich besser sein, als was die Dolphins defensiv hatten die letzten Jahre. 2024 Success Rate waren die Dolphins signifikant besser als die Packers. Die Packers hatten Turnover, deswegen war die Defense so, was an andere Metrics angeht, besser. Aber es ist nicht so, dass Hafley eine dominante Defense bisher hatte in Green Bay. Nicht langfristig zumindest. Sprich, auch eher ähnlich wie Saleh, beides eben Defensive Coaches, die eine starke Defensive Line brauchen. Beide so diese Leader-CEO-Type-Head-Coaches. Und beide gehen zu Teams, die eine ungeklärte Quarterback oder eine nicht ungeklärt bei den Titans weißt du aber halt, du musst einen Jungen entwickeln und bei den Dolphins eine ungeklärte Quarterback-Situation haben. kann funktionieren. Ich bin skeptisch, in beiden Fällen. Ich bin in beiden Fällen skeptisch, weil ich finde, das ist nicht das ideale Setup für das, wo du quarterbackmäßig hin musst. Gerade bei Miami gibt es natürlich noch eine größere, mehr Big Picture, was den GM auch angeht.
Reklame!
Erinnerst du dich noch an den Taxiteller Award aus unserer Award-Folge?
Ja, selbstverständlich. Hat für viel Diskussionen gesorgt. Also da ging es darum, welche Unit ist wie ein Taxiteller. Absolute Delikatesse aus dem Ruhrpott. Also Currywurst, Gyros, Pommes und Tzatziki auf einem Teller. Und die Antwort war natürlich die Broncos Offense, logischerweise.
Natürlich, natürlich. Jetzt hat sich unser Partner Seeberger mal wieder gemeldet und gesagt, Taxiteller Award, schön und gut, aber gesund ist da ja gar nichts dran. Was ist denn mit Neujahrsvorsätzen? Die Gyms sind voll. Wer will denn da einen Taxiteller? Wir schicken euch mal einen Seeberger Teller. So für einen vernünftigen Snack zwischendurch.
Ja, ja.
Jetzt will ich von dir hören. Pass auf. Welche Offense besteht aus Rauchmandeln? Wo sehen wir den Edelnuss- und den Powernuss-Mix in der NFL?
Ja, gute Frage. Powernuss-Mix klingt auf jeden Fall schon mal wie ein erfolgsversprechendes Runplay.
Ja, nicht schlecht.
Aber erstmal ist ja der Nussmix als solches eindeutig wie ein gutes Special Team. Ja, also weil in der öffentlichen Wahrnehmung maßlos underrated. Aber wenn man es hat, dann kann es das Snack-Game komplett entscheiden, so ein Nussmix.
Fälschlicherweise underrated, muss man wirklich sagen. Ich kann dir auch was aus dem Nähkästchen erzählen, weil meine Frau war von den Rauchmandeln so begeistert, dass sie die direkt wieder bestellen will. Mein Favorit, ehrlich gesagt, ist diese Cashew-Kaffeecreme oder auch das Mandelmus. Beides brutal gut.
Ja, bei den Rauchmandeln gehe ich zu 100% mit. Was ich noch geil finde, ist diese Mandel-Kokoscreme. Ist ehrlicherweise auch schon leer bei mir. Wenn du dir zum Beispiel eine Banane aufschneidest, ja, und dann da Mandel-Kokoscreme drüber machst, Game-Changer. Generell kannst du mit so einem Mousse zum Beispiel dein Frühstück auf ein komplett neues Level heben. Also wenn man irgendwie Müsli in irgendeiner Form isst oder sowas wie Porridge. Ja, da zum Beispiel die Mandel-Kokoscreme drüber oder ein Cashew-Mousse. Ja. Brutal.
Also ist das Cashew-Mousse quasi der Micah Parsons des Frühstücks, so, der ein gutes Frühstück zu einem Elite-Frühstück macht.
Wow. Ich bin sehr stolz auf dich, Adrian. Ja,
danke schön. Ja,
sehr gut. All das und noch mehr bekommt ihr im Seeberger Online-Shop und mit dem Code DOWN geht auch der Preis runter. Geht der Preis down. Ja, 20%, um genau zu sein. Gültig in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Den Link findet ihr aber auch nochmal in den Shownotes. Also, ich bin hier deutlich skeptischer als bei Robert Saleh, weil ich finde, Robert Saleh hat schon mehr bewiesen / beweisen können in der NFL und generell in seiner gesamten Karriere. Weil, was du ja schon angesprochen hast, wie gut war denn jetzt, oder wie formulierst du denn jetzt korrekterweise? Also, die Packers-Defense war, wie du schon gesagt hast, nicht über einen langen Zeitraum gut. Und ich gehe komplett mit. Ich glaube, dass sie vor allem gut waren, weil sie eine hohe individuelle Qualität zeitweise, vor allem zu Beginn der Saison oder nach dem Micah Parsons-Trade allen voran, hatten. Und nicht, weil sie so gut gecoacht oder weil das Scheme so
schon,
gut war.
Also ich finde schon, die waren gut gecoacht, aber halt mit sehr guter Qualität. Und das ist ja so,
wie viele First-Round-Picks haben die da reingesteckt insgesamt, wenn du sogar noch den Trade mit dazu nimmst. Und
absolut.
Die ganzen Spieler wie ein Rashan Gary, wie ein, wie heißt er, den sie auch mal überraschend in der ersten Runde geholt haben. Lucas Van Ness.
Ach so, Lucas Van Ness, ja. Ich meine, die alle in der Defensive Line.
Ja, eigentlich schon. Also,
Da
wurde so viel investiert. Du musstest eine gute Defense eigentlich damit kreieren können. Und dafür fand ich sie underwhelming in der Zeit, in der Jeff Heflin der Coach war.
Ich finde, es war die underwhelming weiß ich jetzt noch nicht mal. Weil
underwhelming
waren ja schon
ein bisschen übertrieben. Aber ich bin der Meinung, wenn man über Jahre hinweg so viel da reinsteckt, dann hätte ich mir zumindest zeitweise auch schon mal vielleicht eine bessere, noch bessere Defense gewünscht. Und vor allem, wie gesagt, Ende der letzten Saison fand ich alles andere als überzeugend.
Ohne Parsons ist es halt total, total kollabiert. Und das wäre halt hier auch mein Take so ein bisschen. Ich finde, es war eine gute Defense, die aber auch gut sein sollte. So.
Genau.
Er hat nicht aus einer guten bis sehr guten
nicht
Gruppe hat er keine Elite-Unit geformt. Genau. Das wäre also die schematische Frage. Weiß ich, ich glaube nicht, dass du holst auch Heflin, glaube ich, nicht, weil du dir einen schematischen Edge erhoffst, sondern du holst den als diesen Program-Builder. Und da können wir den GM ja mal mit reinnehmen. Der neue GM bei den Dolphins ist John Eric Sullivan, der auch aus Green Bay kommt, mit einer deutlich längeren Packers-Vergangenheit. Der war seit 2004 in Green Bay, ja. Hat sich vom Scout hochgearbeitet, dann Vice President of Player Personnel, jetzt eben GM in Miami. Und ich glaube, das ist relevant, nicht nur, weil er und Heflin sich natürlich kennen, klar, das spielt eine Rolle bei diesen Verpflichtungen, sondern auch, wenn wir an die Herangehensweise der Packers ans Roster-Building denken. Historisch, aber auch aktuell, das ist ja völlig anders, als was Miami die letzten Jahre gemacht hat.
Ja.
Also wenn ihr Green Bay seht, das ist, es wird über den Draft gebaut, es wird entwickelt, es gibt wenige, manchmal zu wenige aggressive Kader-Moves. Hm. Sowas wie diese Dolphins-Drafts 2022 und 2023, wo die in 2 Jahren zusammengenommen 2 Top-100-Picks hatten, insgesamt nur 8 Spieler gedraftet haben in den 2 Jahren, 3 davon in der 7. Runde. Sowas wird es in Green Bay nie geben. Klar, die haben jetzt den Micah Parsons Trade gemacht, aber die werden auch da wieder gucken, wo sie Kapital reinholen können. Haben ja schon, sind ja schon dabei quasi wieder. Ich glaube, das ist hier auch der Ansatz. Die Dolphins wissen, dass sie langfristig denken müssen, dass das eine ganz andere Herangehensweise braucht. Und vielleicht ist Heflin dann aus der Perspektive betrachtet eine gute Wahl, so als dieser CEO, der langfristiger eben eher an die Sache rangeht. Auch er halt, gerade wenn wir sagen, also wir wissen, bei den Dolphins wissen wir nicht mal, wer Quarterback spielt, kommende Saison. Auch er natürlich brutal abhängig von seinem Offensive Coordinator Hire jetzt, weil wenn der den daneben haut, dann hast du einfach keine Chance. Dann, also niemand erwartet jetzt, dass die Dolphins nächstes Jahr 10 Spiele gewinnen, aber dann hast du sportlich schon mal einfach in Jahr 1 keine Chance.
Ja, also natürlich kann er ein guter Headcoach sein, das weiß man halt leider vorher nicht.
Richtig.
Also wir vor allem nicht, aber auch die Teams ganz offensichtlich nicht immer. Und ich bin halt einfach nur aus sportlicher Perspektive skeptisch. Du hast die offensiven Fragezeichen angesprochen, aber ich habe halt auch Fragezeichen bei seiner Defense, weil das ist halt eine ganz andere Qualitätsgrundlage, mit der du bei den Dolphins defensiv arbeiten musst, im Vergleich zu der bei den Packers, die er jetzt einfach die letzten 2 Jahre zur Verfügung hatte, weil die Packers-Defense, gut, da sind auch Verletzungen ein Thema gewesen diese Saison, aber trotzdem, das ist ja ein ganz anderes Level, auf dem wir uns da bewegen, vor allem, weil da jetzt ja die großen, oder sagen wir mal, die potenziellen Playmaker nicht mehr da sind. Also ein Ramsey ist nicht mehr da, ein Phillips ist nicht mehr da. Du hast noch ein bisschen Qualität, keine Ahnung, Chop Robinson und Bradley Chubb in der Front natürlich, solche Leute, aber ansonsten
Fitzpatrick, das ist ein langfristiger klar. Rebuild, also das darf man nicht.
Genau, das aber das ist ja genau, aber dafür brauchst du Geduld und dafür brauchst du auch eine Entwicklung in den Ergebnissen, weil wir wissen ja mittlerweile, auch wenn du jetzt planst, vielleicht das Ganze ein bisschen langfristiger aufzuziehen und einen eher nachhaltigen Ansatz wählst mit diesen Verpflichtungen. Ja, gut, wenn die jetzt 2 verkorkste Saisons hinlegen, dann, oder sagen wir mal eine, wenn die nächstes Jahr komplett baden gehen, ja, dann wird der Ansatz vielleicht aber auch ganz schnell wieder über den Haufen geworfen. Ne?
Also, das ist halt das Ding, genau. Und das ist das, was ich gerade meinte. Da ist jetzt schon sehr viel Druck drauf, eben den Offensive Coordinator zu treffen. Weil wenn jetzt, sagen wir, das geht schief, sagen wir, der erste Offensive Coordinator Hire ist ein Fehlgriff, die Dolphins gewinnen nächstes Jahr nur 3-4 Spiele, dann wird Jeff Heflin nicht gefeuert. Aber dann gehen wir in Jahr 2 und haben jede Menge Druck drauf. Das ist eben so die Gefahr eben. Wie viel Geduld ist da jetzt dann vorhanden? Wie viel Geduld kriegen sie, um diesen Kader einmal komplett umzudrehen vielleicht? Ich glaube, dass es jetzt auch eine Offseason sein wird, jetzt gerade mit so zwei Packers-Guys da am Steuer.
Die übrigens,
wo wir sehen werden, dass die noch
die
mehr
übrigens
Leute
genau gleich aussehen,
die
wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe wirklich Mühe gehabt. Ich habe Artikel nochmal jetzt in der Vorbereitung gelesen und dann gibt es immer ein Artikelbild. Und ich war so, also ich habe mir einen dann zu Jeff Heflin durchgelesen und dann zu Sullivan und war so, Moment mal, ist das nicht der gleiche Typ, den die hier abgebildet haben? Und dann habe ich mal einfach Google-Bilder so, macht mal eine Google-Bildersuche. Ein Tab Jeff Heflin, ein Tab John Eric Sullivan. Und sagt mir, dass ihr die mit Sicherheit bei einem Test, bei einem Quiz unterscheiden könntet.
ja, und ich glaube, was wir jetzt halt noch bekommen werden, ist, dass die im ersten Jahr diesen Kader wirklich runterbrechen. Also ich erwarte, dass die Tyreek Hill traden, dass die wenn alle älteren Spieler, Minka Fitzpatrick, alle älteren Spieler, die in 2 Jahren nicht mehr für das Team auf dem Level relevant sind, wie sie es heute wären, dass sie die traden, dass sie Draftkapital sammeln, dass sie im Draft ein Team sein werden, das versucht runterzugehen, eher mehr Kapital zu sammeln. Irgendeine Bridge-Lösung auf Quarterback finden. Ich meine, der offensichtliche Teil wäre natürlich Malik Willis aus Green Bay.
Mhm.
Der wird aber auch wahrscheinlich auch nicht günstig auf dem Markt sein, glaube ich. Also der wird ja Free Agent.
Aber
irgendeine Lösung so in der Richtung werden sie, glaube ich, holen. Und dann wird es ein Team sein, was eher wirklich, wo du auch in den Roster-Moves diese Offseason siehst, okay, die denken in einem 3-Jahres-Fenster, nicht für 2026 und nicht für 2027.
John Eric Sullivan hat auf manchen Bildern auch extrem was von Evil Jared. Extrem.
Das ist ein Rabbit Hole für heute.
Ja. Kommen wir noch zu den Buffalo Bills. Ist jetzt schon ein paar Tage her, aber darüber müssen wir natürlich sprechen. Die Bills haben nämlich nach dem Playoff aus in der Divisional Round ihren langjährigen Head Coach Mike McDermott, Sean, nicht Mike. Ich komme mit diesen Sean und Mikes durcheinander.
Sean
und
Mikes, ja.
Wir haben in der Conference, im Conference Championship Game nur Sean und Mikes als Head Coaches.
Stimmt, ja. Und wir haben heute auch Sean schon über einen Mike wieder gesprochen. Wir haben heute auch schon wieder Mike als Thema.
Wahnsinn. Ja, Sean McDermott. Der wurde bei den Buffalo Bills entlassen.
Ich verstehe, warum sie nach 9 Jahren an dem Punkt angekommen sind, dass sie sagen, wir müssen was anderes versuchen. Josh Allen, 30, dann jetzt. Die Prime wird natürlich noch ein paar Jahre gehen, aber wir müssen was anderes versuchen, bevor seine Prime vorbei ist. Da gibt es ja definitiv Parallelen zu John Harbaugh und den Ravens. An irgendeinem Punkt musst du anders, was anderes versuchen. Ich glaube, das ist einfach das, wo die angekommen sind. Ich sage aber auch, dass hier, gerade auch im Vergleich zu Harbaugh und den Ravens, ich hatte bei den Bills nicht den Eindruck, dass das ein schlecht gecoachtes Team ist dieses Jahr. Ich hatte den Eindruck, dass es ein schlecht zusammengestelltes Team ist. Und derjenige, der dafür verantwortlich ist, der bleibt nicht nur im Amt, Brandon Bean, der GM, die befördern den sogar noch. Der ist jetzt GM und President of Football Operations. Und wie oft haben wir über das Thema Passcatcher gesprochen? Wie oft haben wir darüber gesprochen? Auch jetzt, selbst bei dieser Niederlage in Denver war das ein kritisches Thema. Und da, das ist ein Punkt, ist Trade Deadline, wo wir viel gesagt haben, ey, warum haben die da nichts gemacht? Hätten sie da nicht aggressiver sein können? Ich finde schon, dass es ein Take gibt in so einem Jahr, wo du merkst, die AFC ist nicht ganz so kompetitiv, da mal einen Move zu machen und zu sagen, okay, dann geben wir halt diesen Pick mehr aus, dann machen wir halt diesen Trade. Ich meine, es gab ja Gerüchte, sie waren ja an ein paar Leuten irgendwie dran, haben nichts gemacht. Brandon Bean stellt sich dann nach der Trade-Deadline hin und sagt, und ich zitiere das mal kurz, ich denke, es gibt eine Gruppe an GMs, die jünger in die Jobs kommen. Es gibt mehr GMs, die wirklich Fantasy-Football gespielt haben und die in einer Welt mit Trades aufgewachsen sind. Das war seine Antwort. Oder das war Teil seiner Antwort nach der Trade-Deadline. Ich sag nicht, dass du zur Trade-Deadline irgendwie 3 Erstrunden-Picks wegschicken sollst und irgendwelche verrückten Moves, weil die altern selten gut, gerade zur Trade-Deadline. Aber dieses Team spezifisch, wo er so viele schlechte Moves gemacht hat, vor allem was die Zusammenstellung dieser Receiver-Gruppe angeht, da zu sagen, okay, jetzt investieren wir halt dann doch mal einen 2. Runden-Pick oder keine Ahnung, was auch immer, und holen uns irgendwie einen Playmaker, der einen Unterschied machen kann, verstehe ich bis heute nicht. Ich kann nachvollziehen, warum sie sich von McDermott trennen, einfach weil sie sagen, wir müssen was anderes versuchen. Aber Bean in meinen Augen hätte noch vor McDermott fliegen müssen.
Gehe ich zu 100% mit, und erschwerend oder noch mehr belastend kommt ja hinzu, dass sie auch die Struktur umstellen wollen. Also der Besitzer der Buffalo Bills, dem gehört auch das Eishockey-Team, das NHL-Team in Buffalo. Und er hat es sonst immer so gemacht, dass er die Struktur unterschiedlich gehalten hat. Also bei den Bills war es ja bisher so, dass sowohl Head Coach als auch GM zum Owner berichtet haben und beim NHL-Team Head Coach zum GM zum Owner. Und das will er jetzt auch bei den Bills machen. Sprich, der GM bekommt ja hier nochmal deutlich mehr Macht auch. Er wurde nicht nur auf dem Papier befördert, sondern eben auch in der Realität, was den Posten auch ein bisschen unattraktiver natürlich für mögliche Headcoach-Kandidaten macht. Aber ich stimme dir komplett zu. Ich glaube nicht, dass jetzt Sean McDermott irgendwie eine Art Bauernopfer ist, dass er schon Teil des Problems auch ist. Teil des Problems, dass du einfach immer wieder in den Playoffs zwar auch gewonnen hast, aber dann immer auch zu früh gescheitert bist. Weil letztendlich musst du ja darauf schauen und siehst, okay, das ist nur eins von 4 Teams in der Super Bowl-Ära, die 6-mal hintereinander, 6 zusammenhängende Saisons, ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Das waren vorher die Cowboys in den 90ern, die Patriots in den 2010ern und natürlich die Chiefs jetzt in den letzten Jahren. Also 3 absolute Top-Teams, 3 drei Dynasties, wenn man so will. Ja, das Problem ist, dass die halt alle Super Bowl-Siege, mehrere Super Bowl-Siege geholt haben und die Bills nicht einmal im Super Bowl standen. Und da komme ich wieder zurück zu dem Thema, das ich neulich schon mal angesprochen habe. In einem Jahr, wo die Chiefs schwächeln, musst du halt da sein. Und es war ja auch zur Trade-Deadline abzusehen, dass die Chiefs dieses Jahr nicht das absolut unschlagbare Top-Team sein werden. Das war ja ersichtlich.
Nicht nur das, dass die Ravens nicht gut sind, dass die Bengals nicht gut sind. Es war die ganze AFC, das ist ja mein Punkt. Nicht, dass du irgendwelche blinden Moves machst zur Trade-Deadline nach dem Motto, oh, jetzt müssen wir was investieren, sondern spezifisch Feintuning für dieses Jahr, weil du siehst, jetzt ist eine Chance da.
Genau, und die wurde nicht nur nicht genutzt, sondern wurde natürlich auch noch erschwert, wenn sich da so viele Spieler auf der defensiven Seite verletzen. Wie gesagt, ich glaube, Sean McDermott ist Teil des Problems gewesen, dass dann das Team in den Playoffs zu oft auch nicht die maximale Leistung abrufen konnte. Jetzt nur auf dieses Jahr gesehen, war es halt auch einfach Pech. Neben den Verletzungen, dann natürlich auch der Spielverlauf. Das war dann halt einfach auch super ärgerlich. Aber das ist bei den Ravens ja auch gewesen. Da war es auch letztendlich nur ein Field Goal. Aber ich glaube, was bei den Bills halt noch hinzukommt, ist nicht nur, dass man die Chance nicht nutzen konnte, wenn die anderen Teams mit Top 5 Quarterback am Schwächeln sind, sondern dass du den großen Konkurrenten, die Patriots, in der eigenen Division hast, die aus dieser Dynasty kommen, mit Belichick und Brady, schlecht werden, einmal resetten und in Jahr 1 mit Drake May und Mike Vrabel einfach die Division gewinnen und ein Spiel vom Super Bowl entfernt sind.
Ja. So, das ist ja doch die andere Stat. Du hattest, welche war das, was du 6 Playoff-Spiele hattest du
gesagt? 6 Playoff-Spiele mit einem Sieg in Folge. Also und sechs Playoffs mit einem Playoff-Sieg in Folge.
So. Ja, genau. Es gibt ja noch die Division-Statistik dazu, weil die Bills sind das erste Team aller Zeiten, das in 5 oder mehr aufeinanderfolgenden Jahren die Division gewinnt und in der Zeit kein einziges Mal im Super Bowl steht. Ja. Das ist doch die. Und jetzt haben sie natürlich dieses Jahr dann das erste Mal nach 5 Jahren die Division nicht gewonnen.
Und das zeigt auch halt wieder, ich wiederhole mich, aber es reicht in der NFL nicht dauerhaft gut zu sein. Und vor allem nicht, wenn du einen der besten Quarterbacks der Liga hast. Einen der besten Quarterbacks, den jedes andere Team gern hätte, einen MVP-Kaliber-Quarterback, dann reicht es halt nicht, Jahr für Jahr gut zu sein. Und deswegen bin ich auch immer so skeptisch bei Teams, die diesen Ansatz verfolgen. Ja, nachhaltig was aufbauen ist ja alles schön und gut, aber wenn das dazu führt, dass du immer gut, aber nie sehr gut bist und das nicht in den Super Bowl schaffst, dann wirst du irgendwann ungeduldig in der NFL. Ja. Und das reicht dann weder der Fanbase noch den Ownern.
Das war ja mein Take auch nach jetzt dem Playoff aus bei den Chargers. Die sind jetzt noch ein paar Jahre weiter vorne in dieser Entwicklung, aber die waren halt sehr passiv vergangene Offseason. Und da war ja genau auch meine Frage, wie viele Offseasons willst du passiv, verantwortungsbewusst, wie auch immer man es nennen will, sein und sagen, ja, aber wir wollen ja jetzt auch nicht uns jetzt hier, ne, wir wollen auch nicht zu viel, und wir wollen auch nicht zu viel ausgeben und die Draftpicks in 2 Jahren und so weiter. Alles schön und gut, alles okay. Aber an irgendeinem Punkt musst du entweder dann im Draft so gut sein, dass du diese Difference-Maker findest mit deinen Picks. Oder du musst halt diese aggressiven Moves irgendwann machen, weil sonst läufst du halt genau diese Gefahr, dass du einen Top 5, Top 3 Quarterback hast und Jahre seiner Prime so ein bisschen halt ins Land gehen und du nicht diesen finalen Schritt schaffst.
Und natürlich ist es super bitter für John Harbaugh, für Sean McDermott, dass du halt einen Patrick Mahomes in der eigenen Conference hast und die Chiefs generell, an denen halt so viele von denen immer wieder gescheitert sind, weil das, jetzt mal die Chiefs weggedacht, natürlich wären die Ravens und die Bills irgendwann in den letzten Jahren mal in den Super Bowl gekommen, aber kannst du die halt nicht wegdenken, die sind halt da und dann ist es halt auch irgendwo ärgerlich, aber wenn du über Difference Maker sprichst, ich finde halt bei den Bills, und dann sind wir wieder beim GM-Thema, hat man sich auch jahrelang zu sehr darauf ausgeruht, dass man eben Josh Allen hat. Ja, wir haben ja Josh Allen. Ja, aber nenn mir doch mal, nenn mir drei andere wirkliche Difference-Maker im Bills-Roster.
Das ist halt das Ding, die haben sie
die
nicht.
Unersetzlich sind.
Das ist genau das Ding. Also die, all die guten Spieler, die sie haben, sind gut bis sehr gut. Da ist kein Elite-Spieler dabei. Ja, ist ja wirklich so. Also Greg Rousseau, guter Pass-Rusher. Ganz klar kein Tier-1-Pass-Rusher.
Nein,
auf keinen Fall. Ed Oliver, guter Defensive-Tackle. Ganz klar kein Tier-1-Defensive-Tackle.
Er ist noch am nächsten dran, würde ich sogar behaupten.
Ja, Oliver ist wahrscheinlich noch am nächsten dran. Die beiden Offensive-Tackles, gut. Keine Tier-1-Offensive-Tackles. Für mich ist James Cook ein guter bis sehr guter Running Back. Er gehört für mich nicht in diese absolute Elite. Ich habe den klar hinter einem Bijan Robinson. Ich habe den hinter einem Christian McCaffrey. Also er ist für mich halt so dieser.
Ja, okay. Also da stimme ich dir zu, dass er nicht ganz im obersten Tier ist. Ed Oliver und James Cook wären für mich noch die gewesen, die
genau,
ich.
Genau, die am nächsten dran sind, ja.
Die ich noch so als Playmaker, als ja sogar als Difference-Maker bezeichnen würde. Aber wie groß kann der Impact von einem Defensive Tackle und einem Running Back sein? Also da gibt es nun mal einfach Positionen, wo man die eher noch, wo die noch eher einen Unterschied machen können.
Und das ist ja, also da sind wir doch letztlich bei genau dem Punkt. Dann hast du einen GM, der einen guten Kader zusammengestellt hat, aber nicht mehr. Und du brauchst halt mehr. Und also, wo kommt jetzt die strategische Veränderung her? Die wird es wahrscheinlich nicht geben mit dem gleichen, mit noch mehr Macht sozusagen.
Und wir dann wissen natürlich nicht genau, wie viel Sean McDermott jetzt Einfluss hatte, was diese Passivität angeht.
Aber es gibt ja schon sehr, ich meine, musst du immer vorsichtig sein, weil Agenten logischerweise auch bestimmte Narrative streuen, wenn ein Coach gefeuert wird, in beide Richtungen. Es gibt zumindest die Berichte, dass McDermott sehr kritisch war, was die Zusammenstellung des Kaders angeht, hinter den Kulissen. Und dass das ein Grund war, warum es zwischen ihm und eben dem GM nicht mehr funktioniert hat.
Ja. Ja, letztendlich sind wir uns, ich hätte ein bisschen mehr Kontroverse hier erhofft. Bei einem dieser drei wichtigen Verpflichtungen. Aber wir sind da schon sehr einer Meinung. Also,
vielleicht können wir in der Diskussion, wen sollten die Bills denn holen? Weil ich finde, das ist auch eine spannende Frage. Wir sind in einem Headcoach-Cycle mit 10 Openings. Davon sind jetzt schon ein paar besetzt.
Ein Drittel der Liga ist auf Headcoach-Suche. Das ist crazy.
Das ist auch Rekord. Also geteilter Rekord. Das gab es schon ein paar Mal, aber geteilter Rekord. Und du entlässt natürlich McDermott zwei Wochen später, als teilweise noch mehr als die anderen Teams. Glaubst du, es gibt schon einen klaren Plan, wen die holen wollen, wenn die sich, also weil die Entscheidung, McDermott zu feuern, ist ja nicht in den 24 Stunden komplett gefallen nach der Playoff-Niederlage.
Nee, gibt ja sogar Berichte, dass auch diese Veränderung, diese strukturelle Veränderung, die ich angesprochen habe, auch schon länger feststand, dass man das, sobald man sich von McDermott trennt, das dann so eben durchzieht. Mhm. Deswegen glaube ich auch, dass das jetzt keine spontane Entscheidung war. Ob die jetzt schon jemanden parat haben, keine Ahnung. Ich finde es halt super spannend, weil ja eigentlich die attraktivsten Posten jetzt noch offen sind, weil sie eben später dazu kamen. Aber die attraktivsten oder vermeintlich attraktivsten Coaches mit Stefanski, mit John Harbaugh, ja, schon weg sind. Glaubst du, eins der Teams oder auch diese beiden ärgern sich, dass man das jetzt schon alles eingetütet hat?
Habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, aber ehrlich gesagt, also Harbaugh, ich glaube, der wollte auch wirklich zu den Giants. Der ist ja auch so ein League-Historian und die Giants sind so eine historische Franchise. Also auch wenn man jetzt seine Antritts-PK gesehen hat, der glowt ja förmlich vor History und hier diese großartige Franchise. Und es sind die New York Football Giants, das hat er ungefähr 5-mal betont. Ich glaube schon, dass der da auch wirklich aus anderen Gründen aus mehreren Gründen zu den Giants wollte. Stefanski finde ich spannend, weil den hätte ich in Buffalo sehr interessant gefunden. Mir das auch vorstellen, dass der vielleicht so ein bisschen vielleicht denkt, hätte ich vielleicht doch kurz gewartet noch.
Ja. Ja, das ist halt ganz weirde Timings eben, auch weil halt eben auch mit den Steelers und natürlich allen voran mit den Bills jetzt auch einfach Playoff-Teams.
Aber ich wollte dir die Frage mal generell stellen. Wir können ja vielleicht ein, zwei Kandidaten einfach mal reinwerfen.
Ja.
Wir haben ja jetzt die Situation, dass die beiden letzten MVP-Quarterbacks aktuell keinen Headcoach haben. Lamar Jackson und Josh Allen.
Ja.
Für diese Art Team, was für einen Headcoach findest du interessanter? Du musst jetzt noch keinen Namen nennen, du kannst natürlich, wenn du welche hast, aber findest du es spannender, dann zu sagen, wir versuchen das offensive Mastermind zu finden, kombinieren den mit unserem Quarterback so Chiefs-mäßig und haben hoffentlich dann so eine crazy gute Offense, dass wir mit einem soliden Defensive Coordinator weit kommen. Oder findest du es interessanter, mehr so der Patriots-Ansatz, Patriots, also sowohl mit Brady als auch jetzt ja mit Drake May, wir haben einen sehr guten Quarterback, wir kombinieren den eher mit einem, was ja beide Teams hatten, mit McDermott und Harbaugh, der entweder der Defense irgendwie viel geben kann oder halt wirklich auch mehr so dieser CEO-Typ ist.
Ganz klar das Erste. Ganz klar, gerade bei diesen beiden Quarterbacks, die werden ja auch, also gerade Lamar Jackson wird ja wohl mit auch in diesen Prozess mit einbezogen und das finde ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Finde jemanden, der ein perfektes Match mit deinem MVP-Kaliber Quarterback bilden kann und einen guten Defensive Coordinator findest du dann auch schon. Natürlich gehört noch mehr dazu. Wir haben es bei Mike McDaniel beispielsweise gesehen, bei vielen anderen auch. Es gehört noch mehr dazu, als nur eine gute Offense irgendwie aufs Feld zu bringen, wenn du eben der Head Coach bist. Aber trotzdem würde ich mir das gerade bei diesen beiden Teams und Quarterbacks mal wünschen, weil wir es eben so noch nicht gesehen haben.
Ich fände es auch super spannend. Ich würde es auch gerne sehen. Also, da wäre jetzt Mike McDaniel so der spannendste Kandidat gewesen, der ja auch zumindest bei den Ravens, glaube ich, auch ein Thema war, meine ich mich zu erinnern. Der wird jetzt wahrscheinlich der Offensive Coordinator bei den Chargers, ist noch nicht offiziell, ist noch bei ein, zwei Teams auch Headcoach-mäßig im Gespräch. Aber halt so jemanden zu holen, fände ich da natürlich schon sehr, sehr spannend. Das Gegenargument für mich wäre eben, jetzt gerade mit Allen haben wir das ja gesehen die letzten Jahre, wo selbst mit unterschiedlichen Playcallern, also die hatten ja einige auch über die Jahre, die Offense einfach immer Top 5 ist. Also ich sehe den Punkt total und ich würde es, wie du auch, gerne auf dem Feld mal erleben. Aber es ist halt so das Argument, ob du nicht eher den Difference-Making-Headcoach für die Defense haben möchtest und offensiv sagst so ein bisschen, natürlich müssen wir einen guten Offensive-Coordinator finden, aber wir werden höchstwahrscheinlich eine Top 5 Offense haben, so oder so.
Aber die Bills hatten gerade über Jahre hinweg einen defensiven Headcoach.
Ja, genau. Und sie hatten immer eine Top 5 Offense. Also, sie hatten die letzten zwei Jahre, wo Brady der Offensive Coordinator war, sind die nach den meisten Metrics die Nummer 1 Offense in der NFL.
Ja. Ich verstehe den Punkt.
Wenn du da zum Beispiel so einen Brian Flores reinpacken würdest.
Aber du kannst nicht bei jedem Team Brian Flores nennen. Die gibt's okay, nur einmal. Es ist in meinen Augen der Minter, attraktivste.
Dann nimm Jesse Minter von mir aus. Also, ja, so ein Headcoach. Wo wir davon ausgehen, was die Defense angeht, sind das wirkliche Difference-Maker. Was Sean McDermott, finde ich, fairerweise auch einfach nicht so wirklich war, die letzten Jahre.
Anfangs schon, oder?
Anfangs schon, genau. Anfangs hat er sehr viel aus wenig rausgeholt, ja, aber dann hat sich nicht weiterentwickelt.
Also kriegst du bei Jesse Minter eine Garantie dazu?
Also eine Garantie gibt es nie, aber ich finde schon, dass er sehr nah dran ist an der Garantie. Weil das, was er bei den Chargers gemacht hat, ist nicht nur total das, was in der NFL aktuell der Standard ist für Top-Defenses, sondern er hat ja auch da viel aus wenig rausgeholt.
Das Problem halt an meiner Theorie ist einfach, ja, wer denn? Also weißt du, wenn, das würde ich mir selber antworten, ja, wen denn? Wen siehst du denn da? Außer jetzt vielleicht Mike McDaniel. Ich finde, es gibt halt tatsächlich einfach auch gar nicht mehr so viele auf den ersten Blick interessante beziehungsweise passende Kandidaten, was dieses Profil angeht, was ich gerade beschrieben habe. Du kannst natürlich über Clint Kubiak reden, Offensive Coordinator der Seahawks, wo ich mir aber, also die zweite Saisonhälfte der Seahawks war jetzt auch schematisch nicht so durch die Bank weg überzeugend. Mike LaFleur bei solchen Leuten, der Rams Offensive Coordinator, ist, weißt du immer nicht, wie viel hatte der denn überhaupt da jetzt mitzusprechen unter einem Sean McVay? Wie viel ist Sean McVay, wie viel war Mike LaFleur so? Und dann wird es schon echt dünn, ne? Also
das war ja das Thema auch. Wenn du zurückdenkst an den Beginn dieses Headcoach-Hiring-Cycles, wo wir noch dachten, wir haben 5 oder 6 Openings, da war ja schon das Thema, es gibt nicht so viele geile Kandidaten. So die letzten Jahre waren viel mehr spannende Kandidaten und jetzt haben wir 10 Openings, also insgesamt. Und die Kandidaten sind ja deswegen sich besser geworden. Also ich finde, ich gucke aus zwei Perspektiven mal da drauf. Zum einen, ich finde, es gibt halt die Teams, die mehr oder weniger neu starten. Raiders, Cardinals, Browns. Das sind für mich Teams, wo ich mutig sein will. Da will ich einen Mike LaFleur versuchen. Da will ich einen Joe Brady vielleicht, der Bills Offensive Coordinator. Vielleicht, der ist jetzt bei Arizona, hatte der jetzt gleich ein Interview diese Woche. Das sind die Coaches, die ich da versuchen will, einfach für die Upside. Weil ich sage, wenn der funktioniert und der uns ein offensives Scheme gibt, dann haben wir einen, der langfristige Stabilität bringt, der einen Quarterback entwickeln kann, was in beiden oder in all diesen Fällen ultimativ das Ziel sein wird. Na, diese ganzen Faktoren, das sind die Teams, wo ich mutig sein will. Das Problem für Ravens und Bills ist ja, wir sind hier ja nicht bei wir experimentieren ein bisschen rum, sondern da ist die Erwartungshaltung Super Bowl. Und zwar schnell. Das ist halt so die Dynamik, die diese Teams ja jetzt auch überbrücken müssen.
Eigentlich, ja. Ich bin super gespannt, wer da noch so in Frage kommt. Es gibt ja, du kannst in unterschiedlichste Richtungen gehen. Du kannst irgendwie jemanden aus dem Hut zaubern wie Nate Schelhase, wie ich ihn nenne. Ich weiß gar nicht, wie die Amerikaner ihn aussprechen. Der Passing Game Coordinator der Rams, der wohl echt gutes Standing haben soll bei vielen Teams. Also das könnte so ein junger Coach sein, der zwar keine Playcalling-Erfahrung in dem Sinne mitbringt, aber von dem viele sehr viel halten, sagen wir mal so, und ihm auch eine Headcoach-Karriere prophezeien. Oder du gehst halt, keine Ahnung, in eine ganz andere Richtung und holst jemanden, der eben diese Headcoaching-Erfahrung vielleicht schon hat. Mike Tomlin ist ja wohl jetzt safe raus, zumindest was das kommende Jahr angeht, aber wie ist das Standing von einem Mike McCarthy? Noch ein Mike, kann nicht schaden in der Liga. Keine Ahnung.
Ja, McDermott selber wird, glaube ich, irgendwo einen Posten kriegen.
McDermott, glaubst du direkt?
Also, ich glaube, eines dieser Teams, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, Raiders, Cardinals, Browns, eins von diesen Teams, die sowieso keinen der Top-Kandidaten jemals kriegen würden in diesem Cycle und die dann aber vielleicht sagen, wir brauchen einen, der im Prinzip diesen Umbruch schafft, den er in Buffalo geschafft hat. Ob er dann
Was sind denn jetzt noch die Top-Kandidaten? Außer Brian Flores.
Die große Frage, ja. Flores und Minter habe ich weit vorne. Wie gesagt, je nach Team, Mike LaFleur, Joe Brady, das sind so die ich, Chris Schuler, den Defensive Coordinator von den Rams, auch der wird bei vielen Teams genannt. Kubiak wird bei vielen Teams genannt. Bei Kubiak bin ich echt skeptisch. Du hast ja gerade so ein bisschen schon gesagt, für mich ist das so ein Das erinnert
Name
mich
Recognition.
So ein, ja, Name Recognition und es erinnert so mich wie Chris so ein bisschen Schuler. Ja, wobei die Rams von der Defense her schon, finde ich, robuster sind, oder?
Als die Offense der Seahawks? Ja, es war auch ein bisschen übertrieben, aber sie sind halt beides Söhne, beziehungsweise Chris Schuler, Enkelsohn. Ah, die ganze Familie ist ja. legendär und
fair.
Deswegen, ich will den jetzt nicht hier
ist nicht alles
vorwerfen, Nepo-Kids zu sein, aber es hilft, glaube ich, mit dem Nachnamen.
Mich erinnert er ein bisschen an den Bobby Slowik-Hype. Nach einem Jahr Texans Offense. Kubiak. Genau, Kubiak. Mhm. So ein Jahr Texans Offense, ne? Erstes Jahr CJ Stroud, super. Und als es dann darum ging, Anpassungen zu finden, nichts.
Ja, das haben wir jetzt das zweite Jahr in Folge gesehen bei ihm.
Genau, das ist halt die Frage. Was kannst du da realistisch von Kubiak erwarten? Ich sag ehrlich, ich wäre bei dem skeptischer. Und würde da eher mal noch ein Jahr abwarten, was Headcoach angeht. Mhm. Aber der wird natürlich auch bei so vielen Teams, die auf der Suche sind, werden eben auch Kandidaten gehandelt werden, die vielleicht noch, wo man sagt, vielleicht solltest du lieber ein Jahr warten. Grant Judinski, der Offensive Coordinator von den Jaguars, ist auch aktuell bei, ich glaube, den Browns relativ hoch im Kurs. Ja, wird Brian Daboll nochmal direkt Headcoach? Auch so jemand ist da vielleicht bei ein, zwei Teams, einfach weil es nicht viele Alternativen gibt auf dem Zettel.
Ja, also ich glaube, wir werden ein, zwei Überraschungen sehen. Vielleicht traut sich ja noch mal jemand an den College-Coach. Marcus Freeman zum Beispiel hört man da relativ häufig von Notre Dame.
Ja, der hat schon gesagt, er bleibt bei Notre Dame. Aber dann Pittsburgh, wäre da wohl das Team, das versuchen würde, den zu holen.
Ja, oder halt solche Leute wie Nate Schelhase, den so keiner auf dem Zettel hatte vor ein paar Wochen.
Der wäre auch so für mich super junger, ist 35. Alle bei den Rams schwärmen davon, was für ein toller Kommunikator, Lehrer, all diese Dinge ist. Das wäre für mich auch so einer, wenn ich eines dieser Teams bin, das halt ganz hinten in der Nahrungskette hier steht, ja, dann wag halt sowas.
Ja, genau.
Versuch sowas. Genau. Das hat eine Upside, die...
Dann bist du einen Schritt voraus.
Viele der anderen einfach nicht haben, genau. Ja. Und wenn das klappt, ne, dann hast du halt auf Jahre hin deinen Coach.
Ja, und bei vielen Teams würde ich das lieber sehen, als jetzt irgendwie einzunehmen, der schon
Dable
mal in der
oder
NFL,
McCarthy oder
genau,
so.
Genau, also ja, McCarthy.
Ey, die Titans haben Jason Garrett interviewt. Ich will es hier nur mal, bevor sie Salah verpflichtet haben.
What?
Wusstest du nicht?
Nein, das höre ich zum ersten Mal. Also, dass Matt Nagy irgendwie bei jedem zweiten Team vorsprechen darf.
Ja, das ist auch einer, den ich auf keinen Fall haben will.
Wild, aber Jason Garrett. Für alle, die es nicht wissen, Mr. Clap bei den Cowboys gewesen. Oh,
ja, nee, die Titans-Interviewliste war groß und da waren wilde Namen mit dabei. Also Nagy natürlich einer davon. Die haben Jonathan Gannon interviewt. Die haben McCarthy interviewt. Die haben Raheem Morris interviewt. Also auch die ganzen jetzt gefeuerten Headcoaches. Und eben.
Ja, aber das finde ich nicht so absurd, jetzt die frisch gefeuerten zu interviewen, um mal zu gucken, wo das Problem vielleicht wirklich lag, ist ja nicht immer einfach, kannst ja nicht immer einfach am Headcoach festmachen. Aber ehrlich, Jason Garrett war 2019 das letzte Mal Headcoach, hat danach noch ein Jahr als Offensive Coordinator der Giants irgendwie verkackt. Also bitte. Eher hole ich Bill Belichick zurück in die NFL.
Oh, jetzt. So. Ja, also eher als Jason Garrett, ja. Aber... Sag mal, gut für die Titans, dass sie bei Robert Saleh gelandet sind.
Das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Dann haben wir schon ein paar News abgehakt. Mal sehen, was heute noch im Laufe des Tages mit dazu kommt, weil wir hören uns ja morgen schon wieder. Und da gucken wir dann auf die beiden Conference Championship Games am Wochenende. Das war's für heute. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.